Gartenradio. Mitten im Grünen.
Wie legt man einen Garten an für Menschen, die Pflanzen, Tiere, Wege nicht sehen können, weil sie blind sind und manche noch nicht einmal das Blätterrauschen oder das Vogelgezwitscher hören können, weil sie taub sind? Wie muss ein Garten gestaltet sein, in dem sich taubblinde Menschen frei bewegen können? Die evangelische Pfarrerin Ruth Zacharias, selbst im Alter von 10 Jahren erblindet, hat vor fast 30 Jahren begonnen, in Radeberg bei Dresden einen solchen Garten anzulegen. Rund um eine Begegnungsstätte für taubblinde Menschen, die sie auch mit viel unternehmerischem Geist kurz vor der Wende geschaffen hat. Und bis heute wird die Villa Storchennest und der Garten vom Taubblindendienst der Evangelischen Kirche in Deutschland betrieben. Ruth Zacharias ist schon im Jahr 2021 verstorben, aber ganz in ihrem Sinne wird dieser Garten zum Tasten und Riechen von einem kleinen Team weitergeführt. Da ist als Leiterin Almut Dietze, Gartenplanerin und Gartentherapeutin. Der Gärtner Marcel Soblik, der über 20 Jahre mit Ruth Zacharias zusammengearbeitet hat und gelernt hat, mit taubblinden Menschen zu kommunizieren und gemeinsam zu gärtnern. Und mit dabei ist Marion Krause, die wohl einzige blinde Kräuterpädagogin Deutschlands, der Ruth Zacharias den Vorsitz der Fördergesellschaft übertragen hat. Wie die drei diesen außergewöhnlichen botanischen Garten wuppen, welche Rolle die Architektur der Düfte dabei spielt und was Ruth Zacharias für eine außergewöhnliche Frau war, das hören wir alles auf dem Rundgang durch den taubblinden Garten. Wir sind eine Minigruppe, die sich an diesem sonnigen Tag auf den Weg durch den Garten macht. Almut Dietze ist mit dabei, Marion Krause und ihr Ehemann mit der weißen Blindenhunddame Stella an der Leine. Marion Krause hat die Führung übernommen. In der einen Hand der Blindenstock, mit dem sie den Boden abtastet, die andere Hand an einem Handlauf aus Edelstahl.
Sie sehen gar nichts oder ein bisschen?
Ich sehe gar nichts.
Und wie orientieren Sie sich jetzt hier?
Normalerweise habe ich den Hund, aber habe ich hier einen Handlauf und kann mich am Handlauf die Wege entlang tasten. Man hat hier auch unterschiedliche Pflasterungen. Also hier Pflaster weist darauf hin, dass hier eine Wegkreuzung auch ist. Und hier, das sind die Hauptwege mit dem Sand. Das sind die Hauptwege, wo dann immer wieder auch Nebenwege abzweigen, die dann ein unterschiedliches Gehgefühl haben. Also zum Beispiel Rindenmulch oder Pflaster oder so eine Art Wiese. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir den sogenannten Waldweg. Der ist mit Weimutskiefernadeln belegt, sodass man da A, ein schönes Gehgefühl hat und B, auch den Duft der Weimutskiefer durch das Drüberlaufen dann den Duft in die Nase kriegt. Bleiben Sie mal hier stehen, jetzt kommt Ihnen Duft in die Nase.
Ja, ein süßlicher, aber ich weiß nicht, was es ist.
Phlox, der muss da drüber irgendwo sein. Und das war ja der Frau Zacharias ihr Bestreben, den Berührungsduft und die umherschweifende Düfte. Und der Phlox-Duft, das ist ja ein umherschweifender Blütenduft. Und den Garten so anzulegen, dass es eine Architektur der Düfte gibt, dass die wiederum zusammen wehen und zusammenpassen. Man hat bewusst Pflanzen gepflanzt, die den Duft umherwehen, und man hat Berührungsdufter und Duftpflanzen, wo man wirklich dann die Nase reinsteckt, wo der Duft nicht umherschweift.
Dann riechen wir mal weiter.
Hier biegt der Weg ab. Normalerweise, wir müssen ein bisschen gerade bei die Handlaufschilder neu zu beschildern. Hier müsste eigentlich ein Schild hin, wo es hingeht. Wir haben sie da, die müssen morgen hier drauf.
Und das sind dann Schilder in Brailleschrift?
Genau, oder? Symbole und Brailleschrift. Darüber kommen jetzt dann gleich die Hochbeete.
Hier wäre jetzt neben uns schon ein Hochbeet?
Prinzip ist so, dass normalerweise rechts von der Pflanze die Schilder stehen. Vorne ist immer die Schwarzschrift und hinten immer die Punktschrift. Also Gartenaurikel, Primula, Auricula. Der deutsche und der botanische Name.
Ich taste auch mal. Für Ungeübte ist das nicht einfach. Wie lange braucht man ungefähr, bis man das lernt?
Das reine Alphabet lernt man relativ schnell. Aber das Lesen zu können, das dauert lang, weil man die Finger erst mal üben muss, damit man das wirklich tasten kann. Und dann liest man ja nicht jeden Buchstaben, sondern wenn man Buch liest, gibt es bestimmte Kürzungen für Worte, für Buchstaben wie zum Beispiel IE oder ENER, also so verschiedene Zeichen für zwei Buchstaben oder so, dass es einfach weniger an Masse gibt, sonst wären die Bücher sind ja sowieso schon riesengroß.
Wenn jetzt jemand hier neu in den Garten kommt, ja, wie arbeitet der sich das Beet?
Gucken Sie hier, das ist ja ein Rundbeet, wo wir gerade stehen. Das wäre ja schwierig, wenn ich weiß, wenn bin ich jetzt endlich im Kreis rum, haben wir hier den Knubbel. Und dann fange ich hier an, gehe einmal ums Beet und komme wieder zu dem Knubbel zurück. Dann kann ich mich daran orientieren. Hier haben wir jetzt
Schokokosmehl.
Heute Morgen sind wir mal hier gestanden und dann kam schon mal der Schokoduft einem total entgegen. Und jetzt suchen wir uns mal eine schöne Blüte da. Wenn man die Hände so ein bisschen um die Pflanze umschließt, macht man ja ein kleines Mikroklima. Und durch das Mikroklima wird die Pflanze warm und die ätherischen Öle werden freigesetzt. Nicht so wie ein Hund riechen, sondern die Frau Zacharias sprach davon von einriechen. Also wirklich so den Duft in die Nase reinriechen.
Ich probiere es mal.
Genau.
Sie beschäftigen sich ja auch mit der Wirkung von Düften. Was macht denn jetzt so eine Schokokosmehl mit uns?
Das Riechen ist ja mit dem emotionalen Teil von unserem Gehirn verbunden. Und so ein Geruch setzt auch Emotionen frei. Das heißt, wenn ich jetzt wie hier so einen angenehmen Kakaoduft in der Nase habe, kann man sich zum Beispiel, ich meine Kindheit, dann erinnere mich, morgens zum Frühstück gab es einen richtig schönen Kakao oder so. Und man kann sich wieder praktisch in diese Situation hineinversetzen. Das Riechhirn ist ja eines unserer ältesten Hirnareale.
Es geht ja hier um die Architektur der Düfte. Das hat ja schon den Begriff Ruth Zacharias geprägt. Genau. Wie macht man das denn, eine Architektur der Düfte?
Also die Architektur ist auch damit gemeint, dass die Düfte sich ergänzen. Also ich denke jetzt, wenn man hier zu der Schokokosmehl noch einen Zitronenduft oder so pflanzen würde, würde das super zusammenpassen. Und dann haben wir ja hier einen riesen Altbaumbestand. Im Juni, wenn die Linden blühen und der Duft so zusammenweht, ist das wunderbar. Dann muss man halt überlegen, was blüht zu dieser Zeit ebenfalls, damit die Düfte wieder zusammenpassen. Oder ich habe ein Frühjahr mal hier erlebt, da hat praktisch alles geblüht. Das war zu viel. Und wenn die Düfte dann so nacheinander kommen, ist das wunderbar, wenn dann die Kirschen blühen, wenn dann anschließend die Linden blühen, dann die Frühjahrsblüher hier.
Ich spüre irgendwie von links, dass Sie auch noch was sagen möchten zu der Architektur der Düfte.
Ja, weil das so ein spannendes Thema ist. Die Marion hat ja schon ganz viel gesagt. Also es geht einmal um dieses Harmonieren von Düften miteinander, aber es findet auch eben Berücksichtigung, wann blüht eine Pflanze, nicht nur zu welcher Jahreszeit, auch zu welcher Tageszeit. Wie gibt sie den Duft ab? Ist es ein Berührungsdufter? Ist es ein umherschweifender Duft? Das alles zu kombinieren, mitunter lieber weniger zu machen und zu sagen, jetzt ist gerade hier eine Pflanze, die besonders duftet und dann ordnen sich alle anderen eben unter. Das verbirgt sich alles hinter der Architektur der Düfte. Und dann das Kombinieren, zu sagen, welche Pflanzen duften denn noch gut miteinander, dann wird es ja schon hohe Schule.
Ne? Welche duften denn gut miteinander?
Also ich taste mich an dieses Thema auch erst ran, was man aber zum Beispiel sagen kann, dass Pflanzen aus einer Gattung, dass man die immer gut miteinander kombinieren kann. Zum Beispiel verschiedene Rosen, ne, mit verschiedenen Blütenfarben und verschiedenen Düften. Das harmoniert eigentlich immer sehr gut. Da ist man auf einer relativ sicheren Seite. Und bei den anderen Sachen muss man wirklich üben und auch mal ausprobieren. Und welche duften denn gut miteinander, Marion? Was haben wir jetzt gleich mal als Beispiel?
Ich kann nicht gleichzeitig 5 verschiedene fruchtige Dufte zusammensetzen, weil dann riecht man der einzelne. Oder sie müssen so abgestuft sein wie bei der Farbe. Wenn ich grün habe, habe ich ja nicht grün. Da habe ich ja ganz zartes Grün, dann habe ich ganz tiefes Tannengrün und so diese Duftnuancen wie Farben abzustimmen. Frau Zacharias hat ja immer von Duft ist Farbe, war ja auch ihr Schlagwort. Wie ein Maler praktisch ein Bild malt, versuchen wir hier mit Düfte Bilder zu malen.
Können Sie sich denn Farben vorstellen?
Ich bin nicht geburtsblind, ich habe eine degenerative Netzhauterkrankung, eine frühkindliche. Also ich habe schon mal Farben gesehen. Ich konnte aber nie Grün und Blau unterscheiden. Mein Grün war halt mein und mein Blau war halt mein Blau. Ob das jetzt mit der Realität übereingestimmt hat, weiß ich nicht. In der Schule habe ich immer meine Farben sortiert gehabt. Ich wusste genau, welcher Stift ist der grüne und welches ist der blaue. Das durfte mir aber niemand durcheinander bringen. Und ich hatte einen Opa, der war Maler, also nicht Kunstmaler, sondern Maler. Und der hat mir als Kind schon ganz früh beigebracht, wie sich die Farben zusammensetzen. wie man Farben mischt. Wenn ich mir das dann so ein bisschen vorstelle, das Rot hat ein bisschen mehr Gelb drin, dann gibt es einen Orangeton. Kann man das irgendwie vorstellen, aber ob das mit Realität übereinstimmt, ist ja nochmal was anderes, aber das ist ja auch nicht so wichtig.
Wie Marion Krause konnte auch Ruth Zacharias in ihren ersten Lebensjahren sehen. Freute sich an den Pflanzen und Tieren auf dem Bauernhof der Eltern im Norden von Usedom und die Blindheit war ein Schock für sie. Sie hatte Angst, dumm zu bleiben, wenn sie nicht mehr lesen könne. Aber aufgeben war für sie keine Option. Sie ging auf eine Blindenschule, 200 Kilometer weit entfernt, studierte später evangelische Theologie und wurde mit der Aufgabe betraut, taubblinde Menschen zu besuchen, von Stralsund bis Erfurt, quer durch die ganze DDR. Damals wuchs der Wunsch in ihr, einen besonderen Ort für taubblinde Menschen zu schaffen, eine Oase für Seele und Sinne. Als sie die marode Villa in Radeberg bei Dresden entdeckte, schaffte sie mit Hilfe ihrer legendären Überzeugungs- und Durchsetzungskraft, Kirche, Politik und Unterstützer ins Boot zu holen. Auch Marion Krause hat die Überzeugungskraft von Ruth Zacharias quasi am eigenen Leib erfahren. Denn eigentlich war die Schwäbin immer nur zu Auszeiten und Seminaren in den Taubblindengarten gekommen.
Hinter uns ist so eine Tafel und da ist ein Bild von der Ruth Zacharias. Und die hat ihn ja quasi ans Herz gelegt, den Vorsitz des Fördervereins zu übernehmen. Wie war denn das damals?
Normaler Samstagvormittag, ich war mit Haushalt beschäftigt. Kam ein Anruf, Frau Zacharias, ich möchte gern, dass Sie den Vorsitz der Fördergemeinschaft übernehmen. Dann habe ich gesagt, Frau Zacharias, das ist mir ein paar Schuhnummern zu groß. Sie sind blind, Sie haben Ahnung von Botanik und Sie sind Christ. Gott hilft Ihnen. Dann habe ich gesagt, ich habe noch nie irgendeinen Verein oder irgendeinen Vorstand oder so geleitet. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Sie müssen einfach öfters vorbeikommen, dann besprechen wir das alles. Aber ich soll mit niemand darüber reden. Das sage ich, ich muss ja wenig mit meinem Mann darüber reden, weil der muss es ja mittragen. Also das war gerade noch genehmigt. Ja, um das kurz zu fassen, wir konnten uns nicht mehr sehen. Am 11. Oktober bekam ich einen Brief von ihr, dass sie mir mitgeteilt hat, dass sie schweren Krebs erkrankt ist und sie einfach keine große Lebenserwartung mehr hat. Und sie ist ja dann leider schon am 24. Oktober verstorben. Es kam zu keiner Übergabe mehr. Also sie hat nicht mehr mitbekommen, dass ich das dann gemacht habe.
Was war denn die Ruth Zacharias für eine Frau?
Sehr engagiert. Sie hat sich sehr viel Wissen angeeignet. Sie konnte auch sehr bestimmend sein in dem, was sie wollte. Also sehr großes Durchsetzungsvermögen. War aber auch auf der anderen Seite sehr humorvoll. War auch bereit, ihr Wissen dann an andere Menschen weiterzuleiten. Hatte ein großes Netzwerk aufgebaut. Das ist erstaunlich, wie viele Menschen sie begeistern konnte oder auch wie viele Menschen sie dazu bewegen konnte, also auch in der Politik und so weiter, zu spenden bzw. so hinzubekommen, dass das Werk hier so entstehen konnte. Sehr beharrlich auch in dem, was sie tat.
Sie hat ja, glaube ich, mit 65 erst angefangen, botanisch sich weiterzubilden.
Ja, ja. Sie war ja Theologin, sie war ja keine Botanikerin. Und das hat eigentlich so angefangen, sie hat ein Gebäude oder ein Haus gesucht, wo sie mit ihr taubblinden Menschen Freizeiten oder Wochenenden gestalten konnte. Und da habe ich hier das Gelände gefunden. Das war ja eine Fabrikantenvilla und so eine parkähnliche Anlage ums Haus mit 5600 Quadratmeter. Das Haus war eine Ruine, der Garten war ein Dschungel. Und sie hat es dann geschafft, Menschen zu bewegen, diesen Garten umzugestalten. Und daraus entstand dann der zunächst Blindengarten und daraus entstand dann der botanische Blindengarten. Nächstes Jahr feiern wir das 30-jährige Jubiläum Botanischer Blindengarten Raseberg.
Und sie hatte sich ja auch umgeguckt in Deutschland, in anderen Gärten, wo es Angebote gab für taubblinde Menschen. Und da war sie ja gar nicht mehr zufrieden.
Nee. Weil die Gärten oft so angelegt waren, dass man zum Beispiel einen Strauch auf ein Hochbeet gesetzt hat. Der von mir aus jetzt 1,50 Meter oder 2 Meter hoch war. Ja, ich komme ja als Blinder nicht an die Spitze. Oft auch irgendwelche Dinge, wo stachelig war oder unangenehm war zum Anfassen. Also sie hat da alles Mögliche erlebt und hat gesagt, nee, das sollte mir so nicht passieren. Wir sitzen hier jetzt gerade im Wuscheleck. Es ist bewusst, dass man sich wirklich draufsetzen kann und in Ruhe mit der Hand die Pflanzen berühren kann. Die andere Hochbeete, wo man vorher war, die kann man ja gut im Stehen erreichen, weil man dann mit der Nase direkt an der Pflanze, an der Blüte sein kann. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel die römische Kamille. Ich liebe die ganz arg. Und da haben wir ja auch ein Liegehochbeet, bepflanzt mit römischer Kamille. Und ich habe es leider selber nicht erlebt, das hätte ich gern mal. Sie hatte auch Kinder hier, wo schwerst behindert waren und aufs Liegehochbeet gelegt haben. Und die haben sich angefangen zu bewegen. So. Also man hat gespürt, da kommt was.
Wie war das denn für Sie? Als Sie das erste Mal hier in diesem Blindengarten waren, muss ja auch wie eine ganz andere Erfahrung gewesen sein.
Also es war einfach faszinierend, das hat mich bewegt, so dass ich angefangen habe, meinen Garten umzugestalten und auch viele, viele Duftpflanzen oder Pflanzen zu pflanzen mit einem angenehmen Gefühl.
Sie haben ja auch hier Führungen gemacht. Wie ist denn dann, wenn Sie sehenden Menschen erklären, was hier das Besondere ist?
Wenn ich Betroffene das zeige, die sind gewohnt oder bereit, auch was anzufassen. Wobei man auch manchen doch auch noch zeigen muss, wie fasse ich wirklich eine Pflanze an. Sehende stehen oft daneben. Ja, das ist schön. Ja, berühren Sie doch mal die Pflanze. Es braucht manchmal wirklich Überredung, bis jemand Sehendes eine Pflanze wirklich richtig anfasst. Also da ist irgendwie eine Hemmschwelle da. Eine Pflanze erzählt einem doch über den Tastsinn oft noch mehr, wie was ich sehen kann. Wenn Sie jetzt auf das Beet schaut mit der römischen Kamille, was sehen Sie?
Dann sehe ich eine bodendeckende Pflanze, die vielleicht 2 Zentimeter hoch ist und so kleine stachelförmige Blättchen hat. Ein paar sind gelb und die meisten sind grün.
Und jetzt fassen Sie mal die Pflanze an und versuchen Sie mal, die mal ein bisschen mit dem Finger zu erkunden. Wie sind die Blättchen angeordnet?
Sie fühlt sich ein bisschen stacheliger an, als sie aussieht.
Jetzt gehen Sie einfach mal mit der ganzen Handfläche drauf. Das ist doch viel weicher. Und diese Sache, die sieht man ja mit dem Auge nicht. Das Blättchen könnte ja auch total hart sein. Das ist doch richtig schön weich, wenn man da drauf fasst. Ich finde, eine Pflanze, wenn man sie anfasst, erzählt einem viel mehr.
Und sie duftet auch viel mehr natürlich. Jetzt meine natürlich ganze Hand
in dem
duftet
Fall,
jetzt.
Ja. Nach römischer Kamille.
Ich spreche jetzt Italienisch mit meiner Hand.
Im Wuschelbeet nebenan sitzt Almut Dietze und zeigt auf noch eine Besonderheit.
Wir haben hier diese schönen, schönen Tierfiguren mitstehen. Da haben wir über 20 im ganzen Garten verteilt, von Künstlerhand geschaffen. Sehr, sehr naturgetreu, die man tasten kann, wahrnehmen kann. Wir haben zum Beispiel auch eine Fledermaus im Garten hängen und so, wo wir auch blinden Menschen nochmal Tiere nahe bringen kann, ne? Wo ich wirklich diese Formen nachempfinden kann und das in aller Ruhe, ohne dass Verletzungsgefahr besteht, ohne dass das Tier gefährdet wird.
Und mitten hier in diesem berauschenden Lavendelsalbei hatten Sie Ihre Hand gerade auf einem Hasen und daneben steht nochmal eine Igelfamilie. Das kann man alles vom Sitzen aus anfassen. Wir stehen allerdings wieder auf, um uns eine weitere Besonderheit anzusehen, die sich Ruth Zacharias hat einfallen lassen, den Wassergarten. Diesmal sind es gemauerte, rechteckige Hochbeete, etwa 3 Meter lang und 1 Meter breit, in denen auf Hüfthöhe schwarze Plastikbottiche eingelassen sind und darin wachsen Wasserpflanzen.
Kann man das als blinder Mensch schon mal eine Seerose anfassen zum Beispiel? Ne? Meistens muss man sich irgendwo durchs Schilf kämpfen. Hier kann man eine Seerose tasten. Man kann wirklich mit der Hand ins Wasser gehen. Ohne Sorge. Also ich finde immer, dass blinde Menschen ja auch sehr mutig sein müssen. Wir als sehende Menschen, wir tun uns ja schon manchmal so schwer, wenn jemand zu uns sagt, mach mal die Augen zu, ich will dir mal was auf die Hand legen. Erste Frage immer, was machst denn du jetzt? Ne? Als blinder Mensch muss man viel Mut und viel Vertrauen haben. Hier kann man vertrauensvoll reinfassen. Und mein Lieblingskasten ist tatsächlich der hier hinten, den grünen Algen, die uns alle so gruseln, wenn wir irgendwo mal baden gehen und denken, oh, ich will da nicht hin. Und wenn man reinfasst, merkt man, dass die weich sind, seidig weich, sich wunderschön anfassen. Und das sind so Aha-Erlebnisse, die wir hier für blinde und auch für sehende Menschen haben.
Das ist fast, als ob mein Hund krault oder
ja,
eine Katze oder so.
Total schön. Ne? Und im ersten Moment denkt man so, nein, greife ich nicht rein.
Was sind denn dann so Momente, wo Sie denken, Mann, das ist toll, was wir machen, das lohnt sich alles?
Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr gerade hier im Wassergarten so ein schönes Erlebnis. Wir hatten die Kinderferienakademie durchgeführt und da war ein blindes Mädchen dabei. Also sie hatte auf einem Auge noch so ein Restsehvermögen, also wo sie hell und dunkel unterscheiden konnte. Und für sie war ohnehin dieser Garten ein Erlebnis, weil sie war auch sehr naturverbunden. Also sie hat unglaublich gerne hier gefühlt, getastet, gerochen. Und wir stehen hier im Wassergarten, langen in das Becken mit den Algen. Und plötzlich sagt sie, ich sehe gerade, wie die Sonne sich auf dem Wasser spiegelt. Das sind so Gänsehautmomente. Oder sie stand zum Beispiel auch da und hat zu mir gesagt, ich muss hier immer lächeln, weil ich so gerne in diesem Garten bin. Dann merkt man, dass sich das alles lohnt, ne, was man hier macht.
Und zu machen ist viel in Sachen Gartengestaltung und Wissensvermittlung.
Der Garten ist vor rund 30 Jahren angelegt. Wir haben Gartenbereiche, die in die Jahre gekommen sind, wo Pflanzen zum Beispiel zu groß geworden sind. Und hier müssen wir dann eben gut schauen, welche Pflanzen wählen wir aus, damit genau dieser Duftcharakter erhalten bleibt. Uns das aber nicht in 10 oder 15 Jahren schon wieder passiert, dass die Pflanzen zu groß sind und wir schon wieder erneuern müssen. Das ist so ein Teil meiner Arbeit. Als Botanischer Garten sehen wir uns ja auch immer als Bildungs- und als Lehrort. Und wir haben jetzt so angefangen, ein Seminarprogramm aufzubauen für Kinder. Es gibt also immer im Sommer die Kinderferienakademie für Grundschulkinder, wo wir Wissen zu Pflanzen, zu den Sinnen und so weiter vermitteln. Wir haben jetzt Seminare für Auszubildende, die den Gärtnerberuf erlernen. Die können bei uns hier im Garten Pflanzenkenntnisse erwerben. Wir haben das Seminar Architektur der Düfte, was sich direkt an Planer und Landschaftsarchitekten wendet. Und wir haben auch Seminare für blinde und für taubblinde Gartenfreunde. Die macht mein Kollege, der Herr Soblik, wo wir einfach garteninteressierten Menschen Informationen geben, was können sie in ihrem eigenen Garten oder auf ihrem Balkon umsetzen. Ja, und ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit ist auch die Geldbeschaffung. Garten finanziert sich zu weit über 90% aus Spenden. Bei jedem Projekt, was wir vorhaben, müssten zum Beispiel dringend unsere Wege mal erneuern, ist immer die Frage, wie können wir es finanzieren? Dann bin ich halt immer auf der Suche nach Förderprogrammen, nach Möglichkeiten. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel zum Thema Beschilderung Crowdfunding laufen, was sehr, sehr spannend war. Das habe ich auch zum ersten Mal gemacht, aber auch sehr, sehr schön und zum Glück auch erfolgreich.
Die neuen Schilder für die 900 Meter langen Edelstahlhandläufe, die den Garten durchziehen, warten schon im Büro. Und wie wichtig sie sind, zeigt mir Marion Krause.
Gucken Sie mal hier zum Beispiel.
Ach, hier sind Schilder?
Genau, das ist ein Symbol. Das heißt, wenn ich hier entlang gehe, geht der Weg geradeaus. Das Schild heißt, dass es hier reingeht.
Aber es ist eigentlich ganz einfach, das geradeaus ist horizontal und ist Abzweigung das, vertikal.
Genau, genau. Und hier ist Grillplatz gegenüber, dass ich weiß, aha, wenn ich darüber gehe, komme ich zum Grillplatz. Und nochmal was, hier haben wir ja den Weg und hier die Kante, damit man mit dem Stock, also wenn ich nicht am Handlauf entlang will, dann kann ich mich auch hier an der Kante orientieren.
Sie sind ja auch Kräuterpädagogin?
Ja.
Und Sie sind, glaube ich, die einzige blinde Kräuterpädagogin?
Wahrscheinlich.
Und wie kam es dazu, dass Sie das geworden sind?
Es war mal eine Ausschreibung vom Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg für Förderung von Frauen im ländlichen Raum. Und da hat eine Bekannte zu mir gesagt, du, das wäre doch was für dich. Dann habe ich gesagt, ja, aber die nehmen keine Blinden. Dann hat die dort angerufen, also bei der Schule, das nennt sich Gundermann-Schule, leider ist die, wo das geleitet hat, inzwischen verstorben, gesagt, naja, wenn ich mir das zutrauen würde, warum sollen wir den Weg versperren? Wir können es doch wenigstens versuchen. Und so kam das dann, dass die mich praktisch zugelassen haben. Die schriftliche Prüfung war an sich auch kein Problem. Da durfte ich mir jemand mitnehmen, der mir die Fragen vorgelesen hat. Und ich habe es dann in die Schreibmaschine getippt, die Antworten. Und bei der praktischen Prüfung, normalerweise wäre es so gewesen, man müsste ein Stück Weg gehen und beschreiben, was am Wegrand wächst. Und dann habe ich gesagt, naja gut, das ist für mich jetzt ein bisschen schwieriger, aber man könnte es doch so machen, dass man sich im Kreis auf die Wiese setzt und ich beschreibe alles, was so ringsherum wächst. Ja, machen wir so, gute Idee. Halbe Stunde vor dem Prüfungsende ging ein Gewitter runter, war alles platt. Dann habe ich gesagt, es stehen doch die ganzen Präsentationstische von allen rum. Ich weiß ja auch nicht, was da drauf steht. Baut mir doch einfach eine Wiese oder Ähnliches zusammen. Und dann haben sie das gemacht. Ich musste dann einfach beschreiben, was ich da vorfinde. Es war also wirklich richtig spannend. Meine Mitschülerinnen sozusagen standen alle draußen und die haben mich geprüft und geprüft und begrüßt und vor lauter Begeisterung haben die komplett die Zeit vergessen. Also wie können Sie ein Rotklee vom Weißklee unterscheiden? Dann habe ich gesagt, naja, der Rotklee hat der letzte Blütenkranz unter der Blüte, ist leicht behaart, der Weißklee eher nicht. Die Prüferin, die war selber Botaniker, die war Professorin, die hat die Forschungen betrieben von zum Beispiel Ötzi oder Moorleichen, wo man halt Samen gefunden hat. Und die haben praktisch die Samen wieder versucht zu kultivieren, damit man gesehen hat, wie die Pflanzen damals ausgesehen haben. Also die Frau hat echt Ahnung gehabt. Und dann sagt sie zu mir, das habe ich selber auch noch nicht entdeckt.
Also neben dem Riechen ist das Fühlen, das Tasten. Das Fühlen
ganz wichtig. Zum Beispiel hier bei der Cosmea, darf ich mal Ihre Hand haben?
Ja.
Man tastet hier mit der Fingerbeere. Vorne,
nicht oben die Spitze, sondern so ein bisschen hier in der Mitte.
Die besten Finger, also sind oft der Zeigefinger und der Mittelfinger. Der Mittelfinger ist doppelt innerviert. Der ist vom Radialis Nerv und Medianus Nerv innerviert. Das heißt, man hat eigentlich mit dem Mittelfinger ein sehr gutes Taschgefühl, beziehungsweise mit dem Ringfinger. Und dann tastet man wirklich vorsichtig. Versuchen Sie mal, jeder Mensch hat eine leichte Behaarung auf dem Unterarm. Versuchen Sie mal, die Behaarung zu tasten.
Wenn man zu viel drauf drückt, kann man es nicht fühlen, ja. So.
Oder wenn ich es gar nicht mehr fühle, ist das Blatt jetzt behaart oder nicht? Und es war so ganz, ganz feine Härchen oder so. Dann das Blatt einfach an die Lippen halten oder mit der Zunge. Da hat man auch sehr, sehr feines Gefühl dafür. Vorsichtig. Sie müssen sich vorstellen, es krabbelt Ihnen eine Fliege auf dem Arm. Und Sie gehen mit dem Finger auf der Rücke von der Fliege, die darf nicht in die Knie gehen.
Einer, der wahrscheinlich auch eine Fliege berühren kann, ohne dass sie in die Knie geht, ist der Mann, der am längsten mit Ruth Zacharias zusammengearbeitet hat, der Gärtner Marcel Soblik. 22 Jahre haben die beiden zusammen gepflanzt, geschnitten und geschnuppert. Wir wollen ihn in der Gärtnerei des Gartens treffen, wo er die vielen Duftpflanzen für den Garten vermehrt. Vorbei geht es am Kamelienhaus, das für den Duft im Winter sorgt, an Duftpelagonien in Töpfen und an einem meterlangen Salbeibeet mit der größten Salvienvielfalt, die ich jemals gesehen habe. Und da kommt Marcel Soblik auch schon um die Ecke.
Sie arbeiten ja auch mit den Menschen, die hier wohnen oder die hier vorübergehend eine Auszeit nehmen, Urlaub machen. Das sind ja auch taubblinde Menschen, also Menschen, mit denen Sie auch nicht sprechen können. Wie kommunizieren Sie denn mit denen?
Über das Lohmen, der Hieronymus Lohm hat das Lohm-Alphabet herausgebracht und da schreiben wir uns die Buchstaben in die Hand. Zum Beispiel das L sitzt auf dem Mittelfinger von oben an der Fingerkuppe angefangen bis nach ganz unten auf der ganzen Handfläche. Das wäre das L mal als Beispiel. Am Anfang hatte ich auch diesen Zettel, wo das drauf war, in der Hosentasche mit. Und da sind eigentlich die Taubblinden auch sehr geduldig gewesen. Die wussten das Wort schon und haben dann mit dem Finger gewackelt. Aha, er will mir das sagen. Und genau, da habe ich eigentlich durch die taubblinden Bewohner und auch die Gäste eigentlich das Ganze gelernt.
Und wenn Sie jetzt mal sagen, topf doch mal die Pelagonien ein, wie lange dauert das denn?
Es braucht halt alles länger als unsere Lautsprache jetzt mit. Die Zeit muss einfach sein, die müssen wir uns mitnehmen. Und jeder Bewohner ist unterschiedlich. Der eine Gärtnerkollege, der Taubblinde, der also gelernter Gärtner ist, da war es am Anfang so, er hatte die Sehkraft war noch besser, aber dann schränkte sich das immer mehr ein und diese Punktschriftseminare, die Lohm-Seminare, wo wir das dann Taubblinden bundesweit und unseren Bewohnern immer mehr beibringen. Und er hat das dann eben auch immer mehr gelernt. Das ist eben eine Möglichkeit, dass ich mich weiter trotzdem mit ihm unterhalten kann.
Haben Sie dann auch mal versucht, mit verbundenen oder geschlossenen Augen sich den Garten zu
Auf alle Fälle. Das war gleich am Anfang. Sie haben vielleicht den Nadelweg genommen mit Weimutskiefernadeln. Das ist für ganz fitte Taubblinde, wo sie dann mit dem Blindenstock sich entlangtasten. Man läuft dann über diese Nadeln, hat Orientierung und bekommt eben mit, ob man rechts oder links im Staudenbeet angekommen ist oder ob man als Orientierung noch auf dem Weg mit ist. Und da habe ich am Anfang auch die Augen zugemacht, weil das eigentlich jährlich überholen muss, weil das zersetzt sich ja die Nadeln in der Saison. Und das muss immer wieder neu aufgebracht werden. Und da habe ich am Anfang meiner Dienstzeit, habe ich gedacht, jetzt machst du die Augen mal zu. Und da kam der Aha-Effekt. Aha, das musst du beachten. Gleichmäßig ausgebracht. Es sind ja auch Zapfen dazwischen, dass wir die eher rausgelesen haben, weil viele taubblinde Menschen oder Blinde auch mit Gleichgewichtsproblemen zu tun haben. Und dass das kein Störfaktor drin ist. Das habe ich dann eben selber mit den Füßen, das Taktile dann wahrgenommen und auch mit den Händen gefühlt. Ja, und dann natürlich auch, dass wir selber auch mit zu den Augen mal durchlaufen. Und da haben wir ja Heimvorteil hier vor Ort, dass wir eben Sinneswahrnehmung übers Jahr auch immer wieder selber schulen, durch den Garten laufen, dass wir eben auch mitbekommen, ah, hier muss ein Ast jetzt weggeschnitten werden oder am Weg, was eben nicht rüberwachsen darf. Das versuche ich eben auch beizubehalten, umzusetzen, auch weiterzugeben. Und da macht man natürlich die sogenannte Selbsterfahrung.
Ja. Hätten Sie das gedacht, als Sie Ihre Gärtnerausbildung gemacht haben, dass Sie mal sowas erleben?
Nee, auf keinen Fall. Also das ist ja wirklich Fügung. Also ich wollte Gärtner werden immer, das wusste ich. Aber dann hat sich das alles so eben gefügt. Im Prinzip eigentlich auch durch meinen Zivildienst, den ich damals machen konnte. Und dass ich in einem Krankenhaus gearbeitet habe in Dresden als Zivi. Und dort war eben auch ein Garten mit dran, wo man mit der Ergotherapie gartentherapeutisch gearbeitet hat. Und ich habe dann auch mit Patienten draußen gearbeitet. Und da habe ich das entdeckt, meinen Beruf mit Menschen zu verbinden. Und durch einen Fachabiturkollegen, der hier Zivi gemacht hat, habe ich dann diesen Garten kennengelernt, Frau Zayas kennengelernt. Und seitdem bin ich da.
Wie hat sie sich im Garten so bewegt?
Sie war ja beim Anlegen mit dabei, mit dem Handlauf, das ganze Wegesystem. Und also da war sie ja damals noch fitter. Zum Schluss war dann die Kraft immer weniger. Da habe ich sie eigentlich dann weniger draußen im Garten erlebt. Aber ansonsten hatte sie eigentlich von Anfang an die Orientierung. Also es war ja ursprünglich der Muttergarten mit den 5600 Quadratmetern. Und dann in den zurückliegenden jetzt fast 30 Jahren, kann man ja sagen, ist es ja dann auf die über 20.000 Quadratmeter angewachsen. Und da waren eigentlich dann so ihre Ideen auch mit. Natürlich auch dann Betroffene ins Boot mitgeholt, also mit ihnen zusammen. Die Gäste waren mit, also blinde Gartenfreunde, wo sie dann auch sich selber durchs Gelände geschickt hat und gesagt haben, ist das gut so oder ist nicht gut so.
Stimmt es, dass sie 100 Pelargonien am Duft auseinanderhalten konnte?
Ob es jetzt 100 sind, auf alle Fälle war sie aber sehr firm, also firmer als wir manchmal da.
Jetzt ist die Frau Terrarias schon ein paar Jahre verstorben. Was schwingt denn für Sie noch hier mit?
Also bei mir auf alle Fälle so der Geist, den sie in den Garten mit reingegeben hat. Dass das, was ich so an Erfahrungen und Theorien auch von ihr mitbekommen habe, dass ich das auch weitergebe, auch den Mitkollegen zum Beispiel eben auch die Arbeit mit den Düften auch mit, dass es ja intensiv duftende Pflanzen gibt, wo ein einziger Strauch zum Beispiel ausreicht, um gewisse Quadratmeter auszufüllen. Und dann gibt es wieder Stauden, wo man geballt das pflanzen kann, um mehrere Quadratmeter auszufüllen. Sie hat wirklich von der Harmonie der Düfte eben auch gesprochen im Garten, dass wir das eben auch beachten, dass es harmonisch bleibt auch mit, von der Gestaltung her auch mit bleibt, dass zum Beispiel auch gerade Linien orientierungsmäßig besser sind, als wenn jetzt Wege zum Beispiel geschwungen sind. Das macht es für taubblinde Menschen komplizierter. Also, dass wir das auch weiter mit fortsetzen und auch weitergeben. Sie war natürlich eine Führungspersönlichkeit und da gibt es beide Seiten. Sie war auch streng, aber ich sage mal so, wenn das nicht gewesen wäre, wäre das nie so gekommen mit dem Garten, mit dem Ganzen, überhaupt auch der Taubblindendienst. Da wäre das nie so eine Zugpferde, braucht man einfach. Ja, ich sehe es als Fügung mit, dass Gott das eigentlich so gefügt hat.
Welche sind so die schönsten Momente für Sie? Sie hier im Garten?
Ich bin ja Gärtner geworden, weil ich mit Pflanze was zu tun haben wollte. Und wenn die Pflanzen dann blühen und wir rangezogen haben und sie sich voll entfalten für die blinden und taubblinden Menschen dann, dass sie da eben in Genuss für Pflanzen, wenn die blühen, das sind sehr schöne Momente, wie die Natur dann auch so reagiert. Ja, und eigentlich mit den blinden und taubblinden Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn sie lächeln, wenn sie sich freuen, wenn ich dann merke, aha, wir haben sie jetzt im Garten mit gehabt oder auch bei den Seminaren und dass sie dann sagen, jetzt haben wir wieder was gelernt oder dass sie dann auch aufatmen und selber auch spüren, aha, ich werde gebraucht.
Und das war's auch schon wieder mit unserem Rundgang durch den Taubblindengarten in Radeberg, den die evangelische Pfarrerin Ruth Zacharias angelegt hat und der in ihrem Sinne weitergeführt wird. Alles über Auszeiten, Seminare, Öffnungszeiten gibt es über die Seite des Taubblindendienstes. Den Link und ein paar Bilder packe ich wie immer auch auf gartenradio.fm und ich kann nur empfehlen, das Einriechen und das sanfte Tasten mal auszuprobieren. Es ist erstaunlich. Ja, und wer gerne mal bei einem Podcast dabei sein möchte, am 29.11. gibt es in Köln den ersten Gartenradio-Live-Podcast, die Gartenguru-Grünzeug-Show. 5 Gartengurus, Profis, Laien, Männer, Frauen stehen auf der Bühne und werden jeweils einen kurzen Einblick geben in ihre Gartenwelt. Und Infos über die Gurus, die auf der Bühne stehen werden, findet ihr auch auf gartenradio.fm. Einfach mal auf Treffen klicken. Und damit sage ich Dankeschön fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sigoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Weidenmeise. Gartenradio Ausblick.
Täglich wird es dunkler und kälter und da ist es schön, wenn uns eine Tasse Tee entgegendampft. Und viele Tees oder besser gesagt Aufgüsse können wir selber machen. Klassiker zum Beispiel aus Kamille, Salbei und Konsorten, aber auch Blüten lassen sich überbrühen, Malve, Rose, Sonnenblume sogar. Und aus einer ganzen Reihe von Wurzeln kann man auch Tees herstellen. Und natürlich lässt sich auch nach Lust und Laune kombinieren, zum Beispiel fermentierte Brombeerblätter mit gedörrten Birnen, Apfelschalen mit Fenchel oder warum nicht mal ein Adventpunsch aus Erdbeerblättern.